Mama macht Business, der Podcast rund um Zeitmanagement und Alltagsorganisation für selbstständige Mütter und natürlich auch Väter. Heute habe ich Karin Heinzel bei mir. Sie ist Gründerin und Geschäftsführerin von MentorMe, dem inzwischen größten beruflichen Mentoring-Programm für Frauen in Deutschland. Gestartet hat sie das Ganze 2015 ganz alleine, ohne BWL-Studium und ohne fancy Gründungszertifikat, aber mit einer Idee, die einfach nicht mehr wegging. Frauen sollen nicht nur irgendwie mitlaufen, sie sollen wachsen, sichtbar werden, sich gegenseitig stärken. Heute steht da eine riesige Community dahinter. Über 1000 Mentees jedes Jahr, mehr als 4500 MentorInnen und ein Netzwerk, das echt was verändert. Was ich an Karins Geschichte spannend finde, bevor sie gegründet hat, war sie in der politischen Kommunikation unterwegs. Washington, Indien, volles Programm. Und dann Berlin, Mentoring, Gründen. Und mittendrin das nächste Abenteuer, 2 Kinder. Also Unternehmen skalieren und Familie gleichzeitig. Mit allem, was dazugehört. Durchzechte Nächte, Meetings, Grenzen setzen, Selbstorganisation. Nicht aus Spaß, sondern weil es gar nicht anders ging. Wir sprechen heute darüber, warum Gründen manchmal leichter ist als Kinder kriegen, was Mentoring für sie selbst verändert hat und wie Effizienz entsteht, wenn du keine Wahl hast. Ich freue mich riesig auf dieses Gespräch und ich glaube, du wirst an der einen oder anderen Stelle merken, da geht es nicht nur um Karriere, da geht es ums echte Leben. Ganz herzlich willkommen, liebe Karin. Ich freue mich total, dass wir es heute geschafft haben, uns zum Podcast zu treffen. Schön, dass du da bist.
Hallo liebe Lisa und danke für die Einladung.
Ja, ich habe schon eine Weile darüber nachgedacht, dich endlich mal hierher zu holen, denn wir kennen uns schon ganz schön lange, aber ich habe es noch nicht mit dem Podcast so richtig verknüpfen können. Dabei finde ich es so wichtig, denn du stehst für mich für das Thema Mentoring. Du bist mit MentorMe in Deutschland die Person, die das Mentoring für Frauen groß gemacht hat. Und umso schöner finde ich es, dass du es heute hierher geschafft hast und wir ein bisschen über dich erfahren, über MentorMe ein bisschen mehr. Und einfach so ein bisschen auch über deine Themen rund um die Vereinbarkeit.
Ja, sehr gerne. Ich freue mich. Ich habe dir im Vorfeld auch geschrieben, dass Gründen und Vereinbarkeit absolute Herzensthemen für mich sind. Deswegen, ich freue mich auf deine Fragen.
Ja. Das passt bei dir perfekt. Das stimmt. Also steigen wir mal ein. Du bist ja tatsächlich mit MentorMe allein gestartet. Du hast es allein gegründet, ohne betriebswirtschaftlichen Hintergrund, dafür aber mit einer klaren Vision, die treibt dich ja bis heute an. Und wann hattest du so den Moment, an dem dir wirklich klar war, das muss ich jetzt machen?
Den Moment, es war nicht ein Moment, es waren Schritte zu diesem Moment. Ein Moment, ein Schritt davon war, dass ich in Indien war für ein paar Monate, um dort für eine NGO zu arbeiten. Und ich für mich habe gesehen, wie schön es ist, wenn man einen Impact-Job hat, also einen Job, der wirklich bei Menschen ankommt. Dann bin ich zurückgekehrt nach Berlin, wo ich damals gelebt habe und dachte mir, ich möchte in den sozialen Sektor rein. Ich hatte aber darin nicht wirklich Erfahrung im Vorfeld, weil ich eigentlich aus der Politik, aus der Kommunikationswissenschaft und Praxis komme. Habe mich beworben, ich habe aber keinen Job bekommen. Und dann einer meiner weiteren Schritte war, dass ich mir gedacht habe, gut, dann machst du es einfach selbst. Nun stand ich vor dem Moment, in dem ich mich gefragt habe, okay, aber was mache ich? Was mache ich genau? Und Mentoring kam da tatsächlich sehr schnell auf, weil ich zuvor als Angestellte Mentoring-Programme mitkonzipiert habe, betreut habe. Ich habe viele Jahre für meine amerikanische Hochschule gearbeitet, später auch für eine Stiftung im Erwachsenenbildungsbereich. Und es fühlte sich für mich als das Richtige an. Und du hast auch gesagt, die Vision war von Anfang an da, Frauen zu unterstützen, Erfüllung im Job bekommen, durch Sparing-Partner in Form von MentorInnen, heute auch in Form von Coaches. Aber wie ich es genau mache, das wusste ich damals nicht, weil ich schlichtweg überhaupt kein Gründergen in mir hatte. Aber das war auf jeden Fall, oder das waren die Momente, die mich dann dazu gebracht haben, dass ich gesagt habe, komm, jetzt probierst du es einfach selbst.
Ja, und spannend, dass du jetzt schon von so einem Gründergehen sprichst. Das hatten wir tatsächlich letztens auch mal mit einer Gästin, die meinte, die hat es eigentlich schon so mitgekriegt mit der Muttermilch. Und irgendwie war das so klar, dass sie sich irgendwann mal selbstständig machen muss. Bei dir, du nennst ja MentorMe auch so ein bisschen dein drittes Baby. Wie hat sich denn die Gründung mit deinen echten Kindern unterschieden? Du hast zwei Kinder, die kamen ja sogar nach der Gründung von Mentor.me, nicht? Also zuerst war eigentlich das erste Baby, dann das zweite und das dritte. Und wo gab es beim Thema Gründung und Kindererziehung quasi Überschneidungen, viele Parallelen? Wie konntest du da jeweils voneinander profitieren?
Das ist eine tolle Frage, ich mag die. Ich habe 2015 Mentor.me gegründet, 2018 habe ich mein erstes Kind bekommen, eine Tochter, 2019 mein zweites Kind, ein Sohn. So, was sind die Parallelen, was sind die Unterschiede? Parallelen, ja, beide sind fucking herausfordernd. Also ganz klar, es ist wirklich, es sind enorme Herausforderungen. Übrigens auch dieses Elterngehen, glaube ich, haben auch viele Eltern nicht, da muss man auch reinwachsen. Für mich war das eine Herausforderung, Mentor.me zu gründen, weil ich eben nicht wusste, wie gründet man ein Unternehmen. Es war aber, und das möchte ich jetzt schon sagen, es war leichter, als ein Kind zu bekommen, weil ich hatte damals noch weniger Druck. Ich war ja alleine, wo ich schon meine einsamen Momente hatte als Solo-Gründerin, aber ich hatte noch kein Team, das bezahlt werden muss. Ich habe mich ja noch nicht mal selbst bezahlt in den ersten Jahren. Das heißt, der Druck war ganz am Anfang weniger stark. Der kam dann in den ersten Jahren, mittlerweile ist sogar schon wieder weniger, aber in den ersten Jahren, wo man Verantwortung hat gegenüber seinem Team, Kunden, Businesspartnern, da wuchs der Druck. Es gab aber trotzdem tausende Felder, wo ich einfach nicht bewandt war. Ich musste überhaupt mal die ersten Jahre mich einarbeiten, sowohl emotional als auch fachlich in den Bereich Finanzen. Ja, wie bietet man ein Produkt an? Wie kostet dieses Produkt, beziehungsweise bei uns ist es eigentlich ein Service? Wie macht man Finanzplanung, Buchhaltungsthemen, Finanzabschluss? Das waren alles Felder, in denen ich mich einfach nicht auskennte. Und das war da die Herausforderung. Aber ich hatte ziemlich schnell auch Menschen, die mich dabei unterstützt haben. Im Gegenzug zu Muttersein gab es da noch mehr Momente, wo ich alleine war und vor allem noch viel mehr Momente, wo ich an die Grenzen der Erschöpfung, der totalen Erschöpfung kam. Die ersten Monate, wenn du ein Kleinkind, Baby, bevor es ein Kleinkind wird, zu Hause hast, das natürlich auch schlecht schläft. Da gibt es so viele Themen am Wie wird das Kind gestillt? Wird es mit Fläschchen groß quasi? Viele Themen, wo einem schon auch Sparing-Partner fehlen. Weil ein Mann ist da, kann da ein toller Partner sein, aber für viele Fragen hat er nicht die richtigen Antworten. Das heißt, was ich immer gesagt habe und ich sage es auch heute, ich finde tatsächlich Gründen leichter, als ein Kind zu bekommen.
Ja, krass. Und umso interessanter, dass du ja, du hast dich in diese Gründung gestürzt, dann warst du schon 3 Jahre quasi da drin. Das ist ja dann auch so ein spannender Punkt wahrscheinlich. Am Anfang muss man ja auch erstmal ein bisschen reinkommen, wie du ja auch beschrieben hast. Aber dann, 3 Jahre danach, da ging es ja dann auch schon ein bisschen ab. Und dann hast du dich aber für so einen wichtigen Lebensschritt ja auch entschieden, ein Kind zu bekommen. Und gut, beim ersten Kind sagt man ja immer so ein bisschen, man weiß ja nicht so richtig, was einem blüht, ne? Und dann kam noch ein zweites und so. Und hattest du Respekt dann sozusagen vor dem Part dann auch neben diesem ersten Baby jetzt echte Babys noch zu bekommen? Oder warst du dir eigentlich sicher, dass es irgendwie, also dass es der richtige Zeitpunkt ist, dass es läuft? Wie hast du dich da in so ein Mindset gebracht, dass du wusstest, okay, ich krieg das gewuppt?
Ich fang mit einem Aspekt an, den du gesagt hast, ob ich mir dessen bewusst war, was auf mich zukommt. Nein, war ich nicht, war ich aber auch bei der Gründung nicht vom Unternehmen und bei der Entscheidung, Kinder zu haben, war mir dessen beides nicht bewusst. Interessanterweise, das sind tatsächlich Parallelen. Das sind Dinge, deren Ausmaß du wirklich erst weißt, wenn du es durchlebst, was eine Gründung wahrlich und Unternehmertum dann wahrlich bedeutet, was es wahrlich bedeutet, Mutter zu werden oder Vater zu sein. Das weiß man erst dann, wenn man da drinnen ist. So gesehen, ich habe mich da weder vorbereitet für beide Schritte, noch hatte ich große Angst für beide Schritte. Ich bin da naiv reingegangen und zu der Frage, wie man es dann macht oder wie man es geschafft hat, an dem Punkt und auch weil ich zuvor mein Unternehmen gegründet habe, hatte ich gar keine andere Chance, als es zu machen. Weil zu sagen, okay, ich kriege jetzt Kinder, ich höre mit meinem Herzensthema, mit meiner Leidenschaft, was mein Unternehmen ist, auf, war sowieso keine Option für mich. Aber was bedeutet es, wenn man Mutter wird und gegründet hat und in der Phase auch noch in so einer bisschen so einer Scale-Up-Phase. Also die Gründung war schon da, aber wir sind noch sehr stark gewachsen. Ich kann mich schon erinnern, also so eine klassische Zeit, wo man sich eingroovt mit einem Baby und wo man das genießt, die hatte ich nicht. Also mit dem ersten Kind habe ich das erste Mal nach der Geburt gearbeitet, nach 2 Wochen, beim zweiten Kind am Tag danach, aus dem Krankenhaus noch mit dem Laptop. Also so ist es nun mal, aber ich glaube, entscheidend ist, wenn Menschen oder Frauen noch nicht gegründet haben und sich diesbezüglich Sorgen machen, wir schaffen es. Wir schaffen es. Wichtig ist, glaube ich, da, dass man ein gutes Supportnetzwerk hat, Partner, vielleicht Großeltern, wenn man es sich leisten kann, sogar weitere Erzieher oder Unterstützer in Form von Nannies, in Form von Au-pairs, was auch immer, die einem da unter die Hände greifen können. Aber das ist schon essentiell, weil beides, ein Unternehmen in Gründungsphase oder Scale-Up-Phase und ein Kind, ein Baby, also das ist schon krass, muss ich schon ehrlich sagen. Das war schon wesentlich anstrengender als jetzt, wo meine Kinder mittlerweile 5 und 7, knapp 6 und 8 sind. Jetzt merke ich, die Entspannungsphase, dass es leichter wird, hat tatsächlich vor ein paar Jahren schon bekommen. Aber diese erste Phase, es ist anstrengend, aber es hat beides seine schönen Momente. Es ist ja wunderbar, Mutter zu werden und ein Kind zu haben. Es ist aber definitiv auch herausfordernd. Also das will ich auch nicht, ja, verstecken.
Und wenn du jetzt so zurückguckst und du sagst ja schon, es wird jetzt einfacher oder es fühlt sich auch schon ein bisschen einfacher an, die letzten Jahre vielleicht. Was war so ein großer Aha-Moment im Hinblick auf dein eigenes Zeitmanagement, auf deine Selbstorganisation? Also ein Unternehmen vergrößern, größer machen und gleichzeitig aber Kindererziehung und die ganze Care-Arbeit und so weiter wuppen. Wie hast du dich selber da aufgestellt, um das alles zu bewerkstelligen?
Ja, also auf der einen Seite muss ich sagen, es kam alles, wie es kam. Das heißt, auch hier, da war keine große Planung da. Nicht, weil ich kein Mensch bin, der nicht plant, sondern weil überhaupt keine Zeit war zu planen. Das ist ja alles so viel, was auf einen einprasst eigentlich. Und das ist ein Aha-Moment im Nachgang, weil ich gesehen habe, das schaffen Mütter, die sich selbstständig machen oder gründen. Wir sind unglaublich effektiv und effizient und alles andere ist gar nicht möglich. Vielleicht ein Beispiel. Vielleicht ist es traurig, aber es war notwendig und deswegen habe ich es gemacht. Als meine Tochter 1 Jahr alt war, also erstes Kind, hatten wir von Mentimi ein externes Büro, was circa eine halbe Stunde, 30 Minuten von meinem Wohnort entfernt war. Und ich kann mich erinnern, ich wusste, ich muss zu einer gewissen Zeit zu Hause sein. Mit 1 Jahr ging es dann in die Kita, beziehungsweise musste sie abholen von der Kita. Und ich habe wirklich wortwörtlich, Lisa, fast jeden Tag den Weg von diesem Office, von diesem Büro zur U-Bahn, zur S-Bahn war es, ich bin wirklich gelaufen. Ich bin nicht gegangen, ich bin gelaufen, ja, weil ich wusste, jede Minute zählt. Und jetzt, wenn ich zurückdenke, denke ich mir schon, wow, Gott. Aber ja, es war notwendig und ich hatte damals auch die Kraft, ich war natürlich ein paar Jahre jünger, aber seitdem, glaube ich, seitdem ich Mutter bin, arbeite ich schneller und das meine ich mit die Effizienz ist höher, ich arbeite schneller, ich arbeite effektiver und damit meine ich, dass ich Prioritäten setzen kann und sie auch setze und auch manchmal sage, gut, wenn du es am Tag nicht schaffst. Gestern zum Beispiel hatte ich meinen Sohn von meinen Schwiegereltern, wir sind gemeinsam von dem Ort der Schwiegereltern zurückgekehrt, wo ich und meine Familie wohne und ich habe zwar im Zug noch ein bisschen gearbeitet, aber danach wusste ich, okay, Arbeit ist vorbei und so gesehen habe ich einfach auch abends diese Arbeit ein Stück weit nachgeholt. Auch das ist Muttersein. Und auch in meinem Team, bei Mentomy, habe ich einige Mütter und die machen es zum Teil auch so. Heute zum Beispiel eine Kollegin, der Sohn hatte Fieber, das ist zwar also sehr kleines Kind, da ist der Mann da, aber sie hat auch gesagt, es kann sein, dass ich mich ab und zu ausklinken muss, aber ich arbeite abends ein bisschen nach. Das ist die Realität von Jungeltern. Und ich glaube aber, sie ist okay, weil auch das geht wieder.
Jetzt kommt Werbung.
Bei uns zu Hause gibt's jetzt was Neues. Statt eine Folge Serie schauen, gibt's jetzt Edorino. Edorino ist eigentlich ab 4 Jahren gedacht. Wir nutzen es aber schon früher, um den Umgang mit digitalen Tools einfach spielerisch zu üben. Besonders wertvoll und wichtig finde ich, dass man die Bildschirmzeit individuell begrenzen kann und damit bleibt es wirklich bei kurzen Tablet-Momenten und eskaliert einfach nicht. Wir haben das erste Lernbundle, wobei Robin mit den Zahlen und Mengen gerade am spannendsten für unser Kind ist und Yuki mit Kreativität und Malen. das funktioniert auch schon für die Kleinen wirklich super. Besonders praktisch finde ich, wenn man mehrere Kinder hat, kann man für jedes ein eigenes Profil einrichten, das dann den jeweiligen Spielstand auch sichert. Ich habe die ganze Zeit überlegt, wie ich meinem Kind digitale Medien sinnvoll näher bringen kann. Denn sind wir mal ehrlich, unsere Kinder wachsen einfach mit diesen Geräten auf. Sie sehen es bei uns mit einer Selbstverständlichkeit und sie davon fernzuhalten, ist sicherlich nicht zielführend für eine gesunde Medienkompetenz. Mit Edorino habe ich einfach das Gefühl, dass wir hier einen abgegrenzten Rahmen geschaffen haben und mein Kind seinem Alter entsprechend Sachen ausprobieren kann. Der Clou ist natürlich, dass es mit diesem Eingabestift auch noch einen netten Nebeneffekt hat, denn mein Kind übt so auch noch die richtige Stifthaltung. Wenn du Edorino auch mal ausprobieren willst, dann kannst du mit meinem Code aktuell 10% auf alle Sets, auch auf die reduzierten, sparen. Also schau unbedingt auch in die Shownotes, da findest du alle Details und natürlich den direkten Link zu Edorino.
Werbung Ende.
Und nun bist du ja auch, das jetzt mal so einen kleinen Sidekick, du bist ja durch dieses Mentor-Me-Netzwerk auch an so vielen Unternehmen total eng dran. Viele brauchen dich ja auch wirklich, um quasi ihre eigenen Mitarbeiter auch gut aufzustellen für die Zukunft, Mentoring da anzubieten. Das heißt, du kriegst ja auch andere Unternehmen mit. Wie merkst du denn, dass sich da auch etwas schon gewandelt hat oder wirklich ein Wandel stattfindet, dass mehr Leute eben wie du sagen, ja, es ist eben okay, abends zu arbeiten oder wir müssen uns anpassen, wenn Mütter arbeiten sollen? Hast du das Gefühl, dass da schon wirklich viel passiert ist oder muss da noch viel geleistet werden? Wie sieht's aus?
Ja und nein. Ich glaube, das ist wirklich unternehmensabhängig. Noch nicht mal branchenabhängig, noch nicht mal wo das Unternehmen ist. Es gibt Unternehmen mit einer tollen Unternehmenskultur, wo das Leadership sich dessen bewusst ist, weil sie Eltern sind oder nicht Eltern sind, aber sie hören hin, sie schauen hin, sie hören zu und sie wissen, wir müssen so weit wie möglich, was aber auch in unseren Möglichkeiten ist, unseren Mitarbeitenden und in dem Fall auch Eltern entgegenkommen, dass sie glücklich bei uns bleiben. Weil wenn Menschen nicht glücklich sind in Unternehmen, dann gehen sie. Deshalb, ich glaube, es ist wirklich eine Unternehmenskultur. Ich kenne Unternehmen, die machen das großartig. Ich kenne aber auch Unternehmen, die geben das vor und dann tun sie es nicht. Dann steckt ganz wenig Vereinbarkeit dahinter, wenn zum Beispiel Meetings abends angesetzt werden oder sehr früh, wo Eltern Kinder in Kitas bringen oder später in die Schule. Also es wird nicht überall praktiziert, wo es vorgegeben wird. Es gibt aber auch ganz tolle Unternehmen, die wirklich schon großartige Leistung machen und ein Stück weit Vereinbarkeit in ihren Möglichkeiten wirklich offerieren. Und ich glaube, mittel- und langfristig sind das dann auch die Unternehmen, die für Eltern auch spannend und relevant sind. Und die das nicht anbieten, es gibt ja den Spruch, entweder man geht mit der Zeit oder man geht mit der Zeit. Also ich weiß nicht, ob ich jetzt richtig betont habe, ja, aber ich glaube, der Sinn kommt drüber. Und wenn man umsichtig ist und ein Manager ist, Führungskraft, C-Level, Geschäftsführer, Gesellschafter, dann muss man alles in seinen Möglichkeiten machen, um hier auch tolle Mitarbeitende, die Mütter ganz groß sind, auch wirklich zu halten.
Und habt ihr ja wahrscheinlich auch wirklich viel, also die Mentorings, die ja organisiert werden, sind ja das eine, nicht? Dass die finden ja in einem geschützten Rahmen statt. Da hat man ja jetzt, habt ihr jetzt ja keinen direkten Einblick. Aber durch das ganze Netzwerk, was ja riesig mittlerweile ist, so viele Mentoren, so viele Mentees, die mittlerweile an Bord sind, ihr kriegt ja schon auch ein Gefühl für die ganzen Herausforderungen. Was siehst du denn so auf dieser, also im Netzwerk, was so eigentlich die größten Baustellen sind? Sind es tatsächlich die Themen Vereinbarkeit oder wo hast du das Gefühl, ist eigentlich der größte Bedarf aktuell auch Angebote mit Veranstaltungen? Ihr habt ja so viel Programm. Wo habt ihr gerade das Gefühl, dass ihr da besonders viel reingeben müsst? Gibt es da was?
Ich glaube, Vereinbarkeit ist vor allem ein Thema in den vorm Elterndasein und während den ersten Jahren. Da haben wir auch nicht nur MentorInnen, die da ganz großartig unterstützen, weil sie selbst Eltern sind und sie haben diese Erfahrungen gemacht. Wir haben auch eine eigene Gruppe, wir haben so Community-Gruppen bei MentorMe 25. Und eine ist tatsächlich Moms and Dads, wo jedes Monat in Events Themen gebracht werden, ExpertInnen eingeladen werden, die zu diesem Thema referieren können und Insights geben, wie man als Frau oder auch als Vater diese Vereinbarkeit halbwegs gut zusammenbringt. So ganz klappt es eh nie, aber ich glaube, das ist auch eine Illusion. Es gibt immer Herausforderungen. Ansonsten Themen, die im Moment auch wirklich an der Tagesordnung sind, die ein bisschen auch damit zusammenhängen, sind tatsächlich Mental Health. Ich glaube, viele Menschen fühlen sich überfordert. Das mag mit Vereinbarkeit, Familie, Beruf zusammenhängen, das mag aber auch mit anderen Faktoren zusammenhängen. Wir sind nun mal in einer sehr unsicheren Zeit gerade, ökonomisch, wirtschaftlich, aber auch politisch. Und natürlich hat das auch eine Wirkung auf uns. Natürlich hat es auch eine Wirkung, wie wir mit Geld umgehen, wie wir mit Plänen umgehen, welches Sicherheitsbedürfnis, aber auch Sicherheitsgefühl wir in unserer Arbeit haben. Das heißt, da Mental Health ist ein großes Thema bei uns und wir haben Training, ein Training dazu, wir haben aber auch viele Events und wir sehen, dass es da eine ganz hohe Teilnahme gibt an diesen Veranstaltungen, weil Frauen A, vermeiden wollen, dass sie in Schieflage kommen, Worst Case Scenario ist Burnout, aber wir sehen auch, dass Frauen bereits in vielen Situationen sind, wo zu viel bei ihnen am Tisch liegt, was sie täglich wuppen müssen und deshalb wollen sie auch so Dinge angehen wie gutes Zeitmanagement oder wie achte ich auf mich selbst, wie kann ich Nein sagen? Das sind so Themen, die in diesen Bereich auch reinfallen. Und das merken wir schon sehr. Also da gibt es natürlich das große Thema, was bei all unseren Mentees dasteht, ist, wo möchte ich hin, wo ich Erfüllung im Beruf spüre? Und da ist es sogar sekundär, ob sie nun angestellt sind, ob sie selbstständig sind oder sich machen wollen oder sogar gründen wollen. Aber das ist eigentlich das Grundthema, das über allen steht.
Damit wir hier auch mal eine Zahl haben, nicht? Also es sind 1000 Mentees sind dabei und über 6000 Mentoren mittlerweile, nicht? In diesem ganzen.
Wir haben jährlich über 1000 Mentees, zwischen 1000 und 1200 Frauen, die als Mentees zu uns kommen. Und Mentoren im Pool sind es im Moment 4500. Aber die Community als Ganzes.
Alles zusammen.
Es sind sogar auch noch mehr, es sind 10.000. So. Da sind ja ehemalige Mentees dabei, die immer noch in unserer Community sind. Da sind Businesspartner dabei, also Firmen, die mit uns kooperieren, die ihre eigenen Angestellten die Möglichkeit geben, die Menti-Membership zu nutzen, aber auch so ganz eigene so B2B-Geschichten mit uns machen, so Employer Branding, Recruiting etc.
Und ich selbst habe auch schon, ich bin seit 8 Jahren, glaube ich, dabei, also 10 Jahre gibt es Mentor Me jetzt, ich habe dir gerade gefeiert und ich bin seit 8 Jahren drin und habe auch schon 3-mal selber ein Mentoring gemacht und das für mich war das auch immer so ein Riesenschritt und habe mich jetzt wieder dafür entschieden, weil ich wieder an so einem Punkt war, wo ich einfach Unterstützung brauchte. Und ihr habt euch ja mittlerweile ihr habt euch so krass weiterentwickelt und dieses Matching, was es mittlerweile gibt. Also wenn ich dann an das letzte Mentoring, was ich gemacht habe, zurückdenke, da war das noch ein bisschen anders organisiert. Heute ist das ja wirklich alles mit so einer Plattform. Man kann sich durch diese Plattform da durchklicken. Man sieht genau, wen gibt es, könnte der zu mir passen. Ja. Und am Ende habe ich tatsächlich noch persönliche Beratung gekriegt, weil ich nicht so richtig wusste, was nehme ich jetzt und so. Und dann hat sich wirklich jemand noch mal darum gekümmert, hat gesagt, ich glaube, der könnte gut passen und so. Ja. Also ihr kennt auch viele Leute persönlich. Ja. Und das habe ich immer über die Jahre auch beobachtet, dass ihr sehr nah dran seid einfach an allen. Und ihr viele Leute auch persönlich kennt und dadurch eben auch gut einschätzen könnt, wer könnte ein gutes Match sein.
Richtig, absolut. Ja. Ich habe vielleicht dazu vor kurzem eine Doku gesehen über Amazon. Und der Gründer ist natürlich unglaublich umstritten. Jeff Bezos, sehr umstritten. Auch seine Praktiken im Unternehmen. Aber er hat eine Aussage getätigt. Und es ist nicht so, dass ich sie nicht weiß und sie lebe, aber es war trotzdem nochmal, er hat recht. Und zwar, der Kunde ist der König. Alles muss sich am Kunden orientieren. Und ich habe das dann auch im Team nochmal erwähnt. Und meine Kolleginnen und ich probieren seit Jahren wirklich ganz eng an unseren Mentees dran zu sein, unseren MentorInnen und Businesspartnern. Und trotzdem, auch das muss man sich immer wieder vor Augen halten. Unser Ziel ist es ja wirklich, und das ist die Vision von MentorMe, dass die Frauen, die zu uns kommen als Mentees, genau diesen Mentor oder Coach oder Mentorin finden, die zu ihnen passt und ihren Bedarfen, ihren Hürden, ihren Zielen. Also das ist unser Ziel. Und genau deswegen gehen wir da auch ganz stark rein. Und weil wir eben so viele Mentees haben, brauchen wir auch diese Digitallösung, diese Matching-Plattform, die du erwähnt hast. Aber wenn dann noch ein Stück weit gefeilt werden kann am Matching und die Mentee das Gefühl hat, ich bin mir nicht sicher oder vielleicht doch irgendwie ein anderer Mentor, Mentorin, dann sind auch unsere Community-Managerin, die eben dann, wie du gesagt hast, auch nochmals betreuen, dass das Match wirklich perfekt ist.
Ja, genau. Und ich habe wirklich ein bisschen gerödelt und dann habe ich jetzt aber wirklich meinen Perfect Match. Das bringt mich seit einem halben Jahr so weiter. Und habe wieder gelernt, was für eine Kraft das eigentlich hat. Ich habe auch in einer der letzten Folgen schon darüber berichtet. Also für mich ist das wirklich so ein stiller Wachstumsmotor. Still im Sinne von, dass das ja schon für einen so ein bisschen mitläuft, weil man das ja ein Jahr lang macht und man immer wieder den Austausch hat. Und dadurch ist eben diese Weiterentwicklung sehr verstetigt. Und es ist nicht nur so ein kurzfristiger Impuls, was ja bei vielen anderen Maßnahmen eben häufig so ist. Wenn ich mir mal einen Berater buche für 3 Stunden, ja, das ist gut. Nee. Aber dieses längerfristige Zusammenarbeiten, den Mentor auch gut kennenlernen und so weiter, es ist ein tolles Modell, um sich, egal an welchem Punkt, einfach weiterzuentwickeln.
Richtig.
Sag mal jetzt konkret, du als Karin, welche Routinen oder Tools helfen dir denn zwischen diesen ganzen Deadlines, die du hast, zwischen Kita-Termin und dann aber auch Wachstumsschmerzen deines Unternehmens, den Überblick zu behalten? Was nutzt du für dich persönlich?
Ich muss ja wirklich zu meiner Schande gestehen, Lisa, dass ich hier noch sehr oldschool bin. So, ich bin jetzt 42, ich bin in der Mitte meines Lebens, vielleicht noch ein bisschen länger. Und wir nutzen zwar im Team sehr viele moderne Tools, Slack in der Teamkommunikation. Mein Team ist ja sogar ein Remote-First-Team. Wir haben zwar einen Geschäftssitz in Berlin, aber wir sind alle verteilt und ich selbst wohne mittlerweile seit 3 Jahren in Österreich. Also Slack für die Kommunikation, für die schnellen Absprachen. Dann darüber hinaus haben wir als Team natürlich sehr viele Calls, Online-Calls, wo man sich sieht. Wir schauen, dass wir uns mindestens einmal im Jahr zu einem Team-Retreat oder Workation treffen, wo man sich sieht und sonst punktuell. Ich persönlich, ganz, ganz, ganz oldschool. Was für mich ganz wichtig ist, in meinem E-Mail-Account markiere ich mir alle E-Mails an, die reinkommen, damit ich keine E-Mail verpasse. Ganz banal, da steckt kein Digitaltool dahinter, das genügt mir und sobald es geklärt ist, werden sie abmarkiert, also sobald ich eine Antwort schreibe. Ansonsten habe ich To-Do-Listen, aber da habe ich auch mittlerweile mehrere. Du siehst hier nochmal oldschool einen Blog, also ganz nicht digital, einen Blog, wo ich mir Dinge aufschreibe. Dann packe ich mir manchmal auch Dinge in den Kalender, die ich in der Früh oder im Laufe des Tages machen muss. Ich habe natürlich einen geteilten Kalender auch mit meinem Mann, was die Kinder angeht, aber ansonsten sehr einfach. Und ich glaube, es gibt wunderbare Digital-Tools, die man nutzen kann, aber für mich selbst, wo ich ganz, ganz viele E-Mails bekomme pro Tag, aber auch Messages auf LinkedIn, WhatsApp-Messages, ist das sogar, da ist das Einfachste, das Beste, weil es den Workload dann ganz unten hält in den Tools, mit denen ich ohnehin arbeite, wie zum Beispiel E-Mail, wie zum Beispiel auf LinkedIn. Und deshalb bin ich da noch nicht mal so eine gute Tippgeberin, was jetzt gerade so Cutting Edge ist und was toll ist und was gut ist. Alle Digitaltools haben ja ihre Vorteile, aber auch Nachteile. Und da bleibe ich wirklich bei den ganz einfachen Sachen tatsächlich.
Und da bist du auch gar nicht allein. Das haben wir hier öfter, die Papierlösung oder den Wochenplan am Kühlschrank, damit alle ihn sehen. Also das nennen immer ganz viele, die auch so, auch wie du, dann immer so leicht entschuldigend sagen, ja, es ist noch Papier. Ich finde es halt immer spannend, weil es auch ein bisschen zeigt, wie du eben denkst. Also wenn du jemand bist, der gerne schreibt, der eben Sachen notieren möchte und dann eben da auch plant, dann ist es häufig auch so, dass man das als Tool nutzt, um Ideen zu finden. Wie ist das bei dir, wenn du dich fragst, okay, wie geht's weiter? Ich meine, du hast ein Team. Das ist natürlich jetzt eine andere Bank, aber du warst ja früher auch als Solofrau unterwegs, als Solo-Gründerin. Und was hast du da für Erfahrungen gemacht? Wie kommst du am besten voran? Was sind deine Wege, um entweder oder Entscheidungen zu treffen? Die kommen ja immer wieder, mache ich jetzt das oder die 300 anderen Möglichkeiten, die es noch gibt. Wie arbeitest du dich da an die Lösungen ran, die du dann am Ende triffst?
Sehr gute Frage. Super, sehr gute Frage. Ich fange mal mit den Ideen an. Ideen kamen mir früher, da war ich noch mehr joggen. Ich war früher sehr gerne joggen, bevor die Kinder kamen. Da hatte ich eigentlich mitunter meine besten Ideen, weil man kann so ein bisschen so abschweichen. Also der Körper ist der Motor, der funktioniert, aber geistig kann man ein bisschen wandern. Und da kamen mir sehr gute Ideen und dann habe ich probiert, die entweder zu behalten für mich oder habe manchmal während Joggen sogar in den Notizen kurz ein Stichwort geschrieben, damit ich es nachher nicht vergesse. Heute kommen mir die Ideen eigentlich überall und da habe ich keine strukturierte Methode, damit Ideen aus mir rauskommen. Also sehr viel, was ich sehe, sehr viel aus den Gesprächen mit meinem Team, sehr viel, was mir auffällt, auch hier über LinkedIn und was in der Welt passiert. Also wirklich everywhere. Was ich hier mache, und das geht zurück, was wir vorher auch besprochen haben, es muss für mich effizient gehen. Das heißt, entweder wenn es während der Arbeitszeit ist, kommuniziere ich das sofort ans Team und schaue, wem kann ich eine Idee übergeben, wer ist zuständig. Manche Sachen mache ich, aber viele Dinge hier, Community Management, Marketing, habe ich ja Kolleginnen. Das heißt, das gebe ich eigentlich sehr schnell ab. Das heißt, die Idee kommt und schnell raus und schnell zu der Person, die eigentlich in deren Aufgabenfeld das ist. Entweder über Sprachnachricht, WhatsApp oder über Slack oder manchmal über E-Mail. Zu den Entscheidungen, auch hier wieder Effizienz. Ich habe gelernt, vielleicht ist es auch eine Typfrage, Entscheidungen sehr schnell zu treffen. Und das ist schon auch, glaube ich, mein Typus. Ich bin vom Typ sehr schnell. Ich habe eine sehr schnelle Pace, also eine Geschwindigkeit. Und ich bin kein Typ, der lange hadert. Und ich weiß, für das Unternehmen und für Unternehmertum ist das gut, weil man hat so viele Entscheidungen. Und wenn wir jetzt alle mit Entscheidungen sehr viel hadern würden, sehr viele ja, Pro und Cons einbeziehen würden, mit sehr vielen Menschen sprechen, dann wird das manchmal eher komplizierter und aufgeblasener, als dass es besser wird. Deshalb, ich habe hier wirklich gelernt, schnelle Entscheidungen zu treffen. Schnelle Entscheidungen hat aber auch im Bauch, dass ich eine Bereitschaft habe für Fehler, für Fehlentscheidungen. Und auch das gehe ich ein. Mir ist lieber, ich mache Fehlentscheidungen, aber schnelle Entscheidungen. Mir ist bewusst, ich pushe Dinge schnell, weil dann weiß ich auch, dass mein Unternehmen Dinge schnell implementieren kann, Dinge verwerfen kann, die nicht gut laufen und innovative Sachen auch annehmen kann. Und ich glaube, das ist ein Stück weit ein Mindset für jene, die noch eher hadern. Manchmal sind es Frauen, die länger brauchen mit solchen Prozessen, die auch ein Sparring haben wollen. Das ist auch fair enough. Ich habe auch meine Sparring-Partner, sowohl im Team als auch meine MentorInnen, manchmal meinen Partner. Aber als Unternehmer, der oder die sehr viele Entscheidungen hat, ist es manchmal gut, wenn man lernt, einfach schnell zu agieren. Mhm.
Ja, voll wichtig, guter Punkt. Und jetzt hat man ja die Vorstellung, dass wir so viele Leute haben in diesem Netzwerk und du hast jetzt über die letzten 10 Jahre alle irgendwann mal kennengelernt wahrscheinlich. Wie hältst du denn deine Kontakte nach? Jetzt mal ganz praktisch gesehen, hast du das auch alles im Kopf oder gibt es ein CRM? Weißt du irgendwie, wo du zur Not rausfindest, was die nochmal genau gemacht haben. Ich meine, heutzutage gibt es LinkedIn, das löst schon viele Probleme. Aber ich kenne das selber, dass man, je mehr man ja Austausch hat, also sich das alles einzuprägen und dann eben an dem Punkt auch wieder parat zu haben, kann ja wirklich eine Herausforderung sein.
Okay, ich muss ein bisschen schmunzeln, weil wir haben ja vorher auch gesprochen über Tools im Alltag. Wir von Mentor.me haben ein CRM-Tool, Salesforce, sehr gut aufgesetzt von meiner Kollegin. Und meine Kolleginnen nutzen das alle. So, und ich habe natürlich auch dafür einen Zugang bekommen für B2B-Kontakte, weil meine Aufgaben bei Mentor.me sind es A, die Geschäftsführung, das Strategische, das Team zusammenhalten, auch ganz viel motivieren, auch mal vielleicht korrigieren, wenn ich sehe, etwas läuft nicht ganz, etwas geht vielleicht in eine falsche Richtung, aber eben auch B2B-Management. Das heißt, was ich mache, ist, wenn Unternehmen zu uns kommen, Organisationen, Arbeitgeber, dass ich Mentor.me quasi pitche, ihnen Mentor.me vorstelle für die B2B-Bereiche. Und ich habe diesen Zugang bekommen zu Salesforce. Ich habe es jetzt schon zwei Jahre, also einmal in der heißen Marketingphase probiert, dieses Jahr wieder. Ich wirf es immer wieder ab. Auch hier, ich arbeite mit einer Excel-Liste, aber es ist gut.
Aber du hast eine Liste.
Ich merke mir übrigens, ja, absolut. Und da sind nicht nur Kontakte eingetragen, da sind nicht nur Firmen eingetragen, da sind nicht nur Pakete und die Preise von Paketen, die Firmen bei uns erwerben oder mit uns gemeinsam ausgestalten, eingetragen, sondern auch Stichpunkte und ein Datum, wann war der letzte Kontakt und was war der letzte Stand in der Kommunikation. Also das brauche ich auf jeden Fall, weil wir haben ja auch einige Businesspartner und ich könnte dir jetzt auch ad hoc nicht sagen, was der letzte Stand ist zu jedem Businesspartner. Und da wechseln ja auch manchmal die Kolleginnen, die für diese Partnerschaft zuständig sind. Und da brauche ich diese Liste auf jeden Fall. Jetzt weiß ich aber gar nicht mehr, was der Kern der Frage war, Lisa.
Ja, wie du deine Kontakte nachhältst. Also ich glaube, genau, das eine sind ja die B2B-Sachen. Das verstehe ich total. Klar, da musst du natürlich auch wissen, was hast du mit denen besprochen, was hast du denen angeboten und so weiter. Aber das andere ist ja das Menschliche. Also wenn wir uns treffen, weißt du auch immer, wer ich bin, ja, sozusagen. Also ja, es gibt, ja, ja, man merkt, ja, dass du trotzdem die Leute kennst, die da rumrennen und du weißt ungefähr, also klar kannst du jetzt nicht genau runterbeten, was jeder macht, aber du kriegst die Leute irgendwie zugeordnet. Wie handelst du denn das? Hast du
ja,
das
okay,
alles in deinem Kopf?
Ja, ich glaube, viele, vor allem in den ersten Jahren, wo Mentor.me die Community noch kleiner war, habe ich im Kopf, Und jetzt kommt die Antwort, warum? Weil es mir wichtig ist, Lisa. Wenn es einem wichtig ist, dann kann man das Gehirn auch darauf trimmen und trainieren, dass ich mir die wichtigsten Aspekte der Menschen merke. Lisa, ja, du hast gesagt, du bist auch schon länger bei Mentimeter. Natürlich kenne ich dich. Ich sehe dich auch, hier kommen wir zurück auf LinkedIn. Ich sehe dich auf LinkedIn, ich sehe dich auch auf Instagram. Und das schult natürlich auch mein Hirn. Okay, Lisa ist Teil unserer Community, ich kenne sie. Und da gibt es ganz viele Menschen, bei denen es auch so ist. Nun ist Mentimeter als Community schon viel zu groß, als dass ich jeden kenne. Wir bekommen auch zum Beispiel pro Woche 50 neue MentorInnen. Was ich aber da mache, um ein Stück weit zu versuchen, mir neue Menschen einzuprägen. Und das mache ich wirklich on top und das mache ich aus Leidenschaft und wieder, weil es mir wichtig ist. Wir haben ja so eine Kampagne, I am your Mentor Kampagne, wo unsere neuen Mentoren, aber auch bestehende Mentoren und langjährige MentorInnen auf Social Media kommunizieren können, dass sie sich als Mentoren engagieren. Und ich habe es mir auf die Fahne geschrieben, dass ich jeden Mentor und jede Mentorin, die so einen Post macht und wo ich das Post sehe, auch wirklich kommentiere und auch mich mit dieser Person vernetze. Das heißt, A, mein Netzwerk wächst, aber dadurch, dass ich diesen wirklich persönlichen kurzen Moment habe, dieses Kommentars, wo ich mir das Post durchlese, wo ich mir schon auch manchmal auch ansehe, was macht dieser Mensch? Welche Expertise hat diese Person, die sie ja in die Community als Mentor, als Mentorin bringt? Habe ich viele am Schirm. Alle nicht, dafür sind es einfach zu viele und es ist auch nicht der Schwerpunkt meiner Arbeit. Dafür habe ich meine Kolleginnen aus dem Community Management. Aber ich glaube, so schaffe ich es trotzdem, viele Menschen noch irgendwie in meiner Awareness zu haben, zu behalten und das Neue auch dazukommen.
Ja, du hast auch selber schon gesagt, du arbeitest genauso natürlich mit Mentoring und hast dich auch in den letzten Jahren immer wieder von Mentoren begleiten lassen. Bist ja auch selber Mentorin aktiv, aber was war so, wenn man das überhaupt so sagen kann, ist jetzt ein bisschen schwierig, was war das prägendste Feedback, das du selbst jemals von einer Mentorin oder von einem Mentor bekommen hast, was dich vielleicht wirklich nachhaltig beeinflusst, vielleicht noch bis heute?
Ich hatte und habe 2 großartige MentorInnen, von denen ich sehr viel gelernt habe. Vielleicht hören Sie ja den Podcast, aber ich weiß, die sind beide beschäftigt. Also vielleicht auch, ich werde Ihnen einen Hinweis geben. A, Julia Derndinger, ich glaube schon im Jahr 5 nach der Gründung, Jahr 4 nach der Gründung. Das ist eine knallharte und auch unglaublich herzliche Business Consultant, Gründerberaterin. Und die hat mir öfter, noch gar nicht mal ein Beispiel, wirklich meine blinden Flecken aufgezeigt. Und auch manchmal gesagt, Karin, das ist ein Blödsinn. Sie hat mir Motivation gegeben, das tun alle guten Mentoren, dass sie an uns glauben. Ich glaube, das ist auch eine wichtige Basis, dass sie uns zuhören. Aber sie hat mir auch mal wirklich gesagt, sorry, das ist ein Quatsch. Und natürlich ist es am Anfang so ein bisschen so ein Schockmoment, so, oh, okay. Weil mittlerweile leben wir in einer Kultur, wo Feedback immer sehr wertschätzend sein kann, sollte und manchmal sogar muss. Aber manchmal braucht man auch wirklich eine klare Ansage, wo zumindest ich vom Typ, ich bin dafür offen, wo es dann wirklich, das ist eine komplett falsche Richtung, das ist ein Quatsch. Und das war natürlich ein Schock, aber es war wichtig, weil wenn man darüber reflektiert oder grundsätzlich offen ist, dann sind das die Momente, wo man sehr schnell lernen kann. Und ich bin ein Mensch, der schon lernt und sehr schnell Dinge umsetzt, auch hier wieder meine eigene Geschwindigkeit. Und für diese Momente bin ich dann im Nachfeld unglaublich dankbar. So, jetzt ist meine zweite Mentorin Katrin Losse, mit der wir heute noch zusammenarbeiten und mittlerweile auch einige von meinem Team zusammenarbeiten, die begleitet mich und Mentomy bei dem Thema Finanzen, aber auch mal so strategische Ausrichtung, Personalentscheidungen, das nicht mehr ganz so sehr, weil Personal habe ich meiner ganz lieben Kollegin Julia Derndinger, Jule Bormann abgegeben, aber sie war dann manchmal auch sogar ein Stück weit mehr gentle zu mir, also sehr unterstützend. Also in den Momenten, wo ich verzweifelt war und nicht wusste, was ich machen soll, hat sie gesagt, ich verstehe dich. Und das war ein Abholen, was in diesen Momenten dann für mich wichtig war, dass ich gespürt habe, es ist auch gut, es ist okay, wie ich gerade fühle und in welcher Situation ich bin. Und darauf aufbauend haben wir trotzdem einen konstruktiven Weg etabliert und Schritte, wie ich weitergehen kann, um zum Beispiel zu einem Lösungsweg zu kommen. Also das sind beides keine konkreten Beispiele, aber das sind ja vom Gefühl her die Momente, die bleiben. Und manchmal sind sie ja so, man sagt ja auch, das, wie du zu einem Menschen bist, ist entscheidender als das, was du zu dem Menschen sagst. Und deshalb auch diese beiden Beispiele mit diesen beiden MentorInnen und BeraterInnen, die mir bis heute geblieben sind und warum ich ihnen unglaublich dankbar bin und warum ich von ihnen unglaublich gelernt habe.
Tolle Beispiele und wie wichtig zu sagen, dass es eben manchmal eher ums Wie geht. Also da, ja, kann ich absolut bestätigen. Ich würde dir gerne, ich habe zum Ende immer 10 Entweder-Oder-Fragen. Wir haben gesagt, wir müssen ein bisschen auf die Tube drücken. Eine letzte Frage noch, dann stelle ich dir noch die 10 knackigen Fragen und dann sind wir durch sozusagen. Und zwar, mich würde noch interessieren, wenn du jetzt aus deiner Erfahrung als Businessfrau, als Mutter und generell auch als Frau alleine, also bist ja auch noch eine Frau, eine Person, die auch Bedürfnisse hat. Welche kleine Entscheidung oder Gewohnheit würdest du jetzt den Hörerinnen hier des Podcasts, die vielleicht auch überlegen, ja gut, wie soll ich das jetzt mit Familie, Kind und Kegel auch noch wuppen, ein eigenes Unternehmen aufzubauen? Was würdest du da sagen, was eine gute Investition ist, also Entscheidung oder Gewohnheit?
Was mir tatsächlich spontan einfällt, und ich weiß, dass viele Frauen das zu wenig machen und ich auch früher und manchmal immer noch, aber ich habe gelernt hier, vielleicht hart zu sein. Und zwar, es gibt einen Spruch, wenn es dir gut geht, dann geht es auch deiner Familie, deinen Kindern, deinem Umfeld, deinem Unternehmen gut. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, sich selbst zu lieben, sich selbst zu akzeptieren, für sich selbst Grenzen zu setzen, also auch Nein zu sagen, und zwar in der Partnerschaft, also im Beruflichen. Und ich glaube wirklich, bei so vielen Tipps, die ich geben kann, in Bezug auf Unternehmertum, Gründen und Elterndasein, ich glaube, das ist ganz, 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 ganz wichtig, weil es eben viele Frauen nicht tun, weil sich viele Frauen manchmal sogar aufopfern, wegen der Familie, für ihre Kinder, für ihren Partner, weil es unsere Gesellschaft manchmal von uns so verlangt. Aber ich glaube, hier zu sagen, nein, ich bin auch wichtig und ich bin sogar die wichtigste Person in meinem Leben, ist vielleicht der eine Tipp, den ich geben will.
Danke dafür, der ist gut. Ich stelle dir jetzt noch 10 Entweder-Oder-Fragen, die sind knackig, du kannst
gerne
einfach das eine oder andere
so aussuchen.
Also, los geht's. Zoom-Call oder Kita-Elternabend bzw. Schulelternabend?
Oh, Zoom-Call.
Menti oder Mentorin sein?
Menti. Mhm.
Businessplan oder Bauchgefühl?
Bauchgefühl.
Pitchdeck oder Märchenbuch vorm Einschlafen?
Pitchdeck.
Kinderwagen schieben oder Community aufbauen?
Community aufbauen.
Frühstück mit der Familie oder Networking-Frühstück?
Frühstück mit der Familie.
Mhm. Feedback von Mentoren oder Feedback von den Kindern? Mama, das schmeckt nicht.
Nee, dann das Erste. Also wenn es nur das schmeckt nicht ist, dann kann ich auf das verzichten.
Okay, Nachtschicht arbeiten oder Nachtschicht mit krankem Kind?
Schwierig. Vielleicht Nachtschicht mit krankem Kind, weil es auch süß ist, denn da in der Rolle zu sein, ich bin für dich da, hier in der Nacht nochmal Fieber messen, vielleicht das.
Mhm. So, noch 2. Ein Mentor fürs Business oder ein Au-pair fürs Zuhause?
Ich hatte beides. Ich hatte einmal eine Au-pair. Nein, ein Mentor fürs Business. Wichtiger. Das ist die Zukunft.
Und letzte Frage. Chaos im Kinderzimmer oder Chaos im Kalender?
Chaos im Kinderzimmer. Ich bin ein sehr ordentlicher Mensch. Ohne Ordnung geht bei mir nichts. Da kann ich nicht operieren.
Vielen Dank, liebe Karin. Ich danke dir sehr. Das war jetzt wirklich nur ein kurzer Abriss. Und wie du gesagt hast, du könntest noch Stunden über dein ganzes, dieses ganze Erfahrungswissen reden. Also vielleicht machen wir irgendwann mal eine Wiederholung und dann gehen wir noch ein bisschen mehr drauf ein. Für den Moment danke ich dir erstmal sehr und ich wünsche dir für die nächsten Jahre MentorMe ganz viel Erfolg.
Vielen Dank, Lisa. Es war mir eine große Freude. Danke.
Das war sie also, die neue Episode von Mama macht Business. Wenn sie dir gut gefallen hat, dann teile sie unbedingt auch mit anderen selbstständigen Müttern und Vätern. Und wenn dir der ganze Podcast gut gefällt, dann abonniere ihn unbedingt und lass eine Bewertung da oder schreib eine Rezension.
Das war Mama macht Business, eine Produktion von Liebenau Media.